Gut, ich möchte mal heute in dem Fluss weitermachen, wie der Richard schon angefangen hat, und über Glauben zu sprechen. Und dann hat die Lydia das letzte Woche, der Glaube an den Namen Jesus, erwähnt. Das war sehr gut im Familiengottesdienst. Und dann hatten wir dasselbe Thema, Mittwoch hat der Heilige Geist das zum Gebetsabend betont, nämlich den Glauben zu bewahren, den Glauben neu zu entfachen für das, was Gott jetzt genau in dieser Zeit tun möchte. Und genau zu dem Thema möchte ich heute noch was sagen und das noch vertiefen. Und wir fangen mal an mit 2. Korinther 4, Vers 13. Und dort schreibt Paulus 2. Korinther 4, 13, das ist so der Leitvers für dieses Wort. Und hier sagt Paulus, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Das ist ein Zitat, was Paulus hier aus dem Psalm 116, Vers 10 erwähnt. Und darum soll es heute gehen, wie ich glaube, so rede ich. Das heißt, was in unserem Herzen sich bewegt, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt zum Heil, bei unserer Errettung. Ja? Mit dem Herzen glauben wir, mit dem Mund sprechen wir es aus. Das heißt, unsere Worte, das, was wir aussprechen im Glauben, das hat eine Auswirkung, oder die Wurzel davon liegt in unserem Herzen. Das heißt, wir können nur das, was wir in unserem Herzen haben, an Glaubenssubstanz, dann nach außen bringen durch unsere Worte. Das heißt, unsere Worte, wie wir in bestimmten Situationen reagieren, was wir dann auch aussprechen, was dann heraus einfach unkontrolliert manchmal aus uns herausfließt, das hat seinen Ursprung in unserem Glauben oder in unserem Unglauben. Ja? Das heißt, unsere Worte verraten uns in dem Moment, ob Glauben da ist oder nicht. Und in den Sprüchen steht da dieser bekannte Vers, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer ihre Frucht liebt, der wird das Leben empfangen. So haben wir von Gott diese Fähigkeit bekommen, so wie er zu sprechen, schöpferisch Dinge auszuformulieren. Und Gott ist ein Gott des Glaubens natürlich und er hat bei der Schöpfung aus seinem Herzen gesprochen und es geschah. Gott hat die Erde, den Menschen hat er geformt, ne, aus Lehm. Da hat er mal Hand angelegt. Aber ansonsten hat er nur gesprochen. Es werde Licht, es wird Licht, es geschehe das, die Erde bringe das hervor und dies und jenes geschehe. Und Gott sprach, hat es in seinem Herzen gesehen, hatte Glauben, hat es ausgesprochen und es geschah. So, und Gott hat uns in sein Ebenbild geschaffen, so haben auch unsere Worte haben Kraft. Und unsere Worte haben in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt eine Auswirkung. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass unsere Worte unterscheiden uns von unserer Intelligenz, unserer Gottähnlichkeit vom Rest der Schöpfung. Ja? Wir können Dinge aussprechen und Gott hat uns eine Verantwortung gegeben, wie wir mit unserer Zunge umgehen. Und die Schrift ist so klar hier, Tod und Leben stehen in der Gewalt deiner Zunge. Und du wirst ihre Frucht essen, so oder so. Das heißt, Worte, wenn man es mal so nimmt, das sind Schallwellen. Die Wissenschaft hat auch festgestellt, dass sich das Universum nicht etwa zurückzieht, dass sich das permanent ausdehnt. Es ist ein permanentes Ausbreiten, Ausdehnen. Und wenn es nach den normalen physikalischen Gesetzen eigentlich gehen würde, dann wird eine Kraft freigesetzt, das erreicht seinen Höhepunkt, dann lässt die Kraft wieder nach. Ne? Physik. Ne? So. Aber Gott hat am Anfang der Schöpfung gesprochen, und es ist durchaus nachvollziehbar im wissenschaftlichen Bereich, dass das Universum sich beständig ausdehnt. Also Gott hat einmal gesprochen und die Kraft ist immer noch permanent da. Das nimmt sogar zu. Das heißt, Worte, die wir aussprechen, haben eine ähnliche Funktion. Das heißt, es sind Klangwellen, die wir lösen, aussprechen und die in der geistigen Welt nachhallen. Tod oder Leben und die dann für uns im geistlichen Raum etwas bewirken. Nämlich die Engel nehmen die Worte des Segens, die Worte der Gnade, die nehmen die, wenn wir das Wort Gottes proklamieren, nehmen die Engel und verwenden es dann für uns in der geistlichen Welt, dass dann Segen Gottes freigesetzt wird. Auf der anderen Seite sind Worte des Fluches, Worte des Unglaubens, Worte des Richtens, des Verdammnis und was wir auch dann immer aussprechen an negativen Dingen, darauf warten die Dämonen und die arbeiten dann gegen uns und gegen die Menschen, wo wir die Flüche aussprechen. So funktioniert auch Hexerei. So, das machen nicht bloß die Hexen, sondern wir erkennen genauso in Hexerei verfallen, wenn wir negativ über andere Menschen aussprechen, Dinge aussprechen oder seelisch beten, dann nehmen das nicht die Engel, sondern nehmen die Dämonen und bewirken dann in dem Leben eines Menschen nichts Gutes. Ein deutliches Beispiel, ich kenne jetzt mehrere Beispiele, ich muss sehen, dass ich in der Spur bleibe, um das mal zu illustrieren. Watchmeni, ein ganz starker Apostel in China, der um seines Glaubens willen gefoltert wurde, gemartert und letztendlich hingerichtet wurde. Er hatte eine Zeit in seinem Leben, wo er körperlich so angegriffen war und er hat keine Linderung bekommen. Er hat alle seine Sünden bekannt worden, heiliger Mann, ja, und hat zum Herrn geschrien, Herr, in deinen Wunden bin ich geheilt und hat auch einen gesunden Lebensstil geführt, aber diese körperlichen Beschwerden, diese Gebrechen gingen einfach nicht weg. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, das sind seelische Gebete. Das ist christliche Hexerei. Und dann hat er vom Herrn die Anweisung bekommen, schaut mal, in deiner Gemeinde sind Leute, die negativ über dich sprechen und die negativ im Gebet Dinge bearbeiten über dich. Und das sind Dinge, die Dämonen nehmen und dann diese Krankheiten und diese Dinge in deinem Leben bewirken. Und dann hat er den Herrn gebeten und hat dann diese seelischen Gebete gebrochen, diese Klangwellen dahinter ausgelöscht, ganz wichtig, weil die Worte dahinter wirken ja nach und sofort war er geheilt. Also solche Sachen haben wir auch schon erlebt, aber noch ein ganz krasses Beispiel aus Deutschland, eine Frau von einem Pastor aus Deutschland, die hat das Zeugnis dann mal auf einer Konferenz erzählt, die ist daran gestorben, die dann plötzlich zu Hause der Blutdruck extrem hoch und ein paar Minuten später war sie weg, war sie beim Herrn. Und die hat einen gesunden Lebensstil geführt, die war heilig. Die jetzt war eine Fürbitterin, eine Anbeterin, keine Sünde im Leben, nichts. Und die kam zu Jesus und sagte, die war damals unter 50, sagte, warum bin ich jetzt hier? Und da hat Jesus gesagt, christliche Hexerei. Frauen in deiner Gemeinde beten gegen dich, sprechen hinter deinem Rücken über dich. Und das haben Dämonen genutzt, um dir diesen Schaden zuzufügen. Und Jesus hat ihr das erklärt und hat sie wieder zurückgeschickt. Sie hat diesen Leuten vergeben, wie man das auch macht, damit man sein Herz reinhält. Aber von dem Moment hat sie den Herrn auch gebeten, dass man geschützt ist vor seelischen Gebeten. Mache ich auch jeden Tag, auch für die ganze Gemeinde mit, jeden frühen, jeden Abend, weil diese Dinge können wirken und Dämonen können diese Dinge nehmen. Die warten nur darauf, dass wir als Christen ein negatives Bekenntnis ablegen, dass wir über andere richten und verurteilen, verleumden. Und sie warten nur darauf, dass wir Worte des Unglaubens und der Furcht aussprechen. Sind sie sofort dabei und fangen an, mit diesen Worten gegen den Menschen selber zu wirken und gegen die, wo diese Dinge ausgesprochen werden. Also nur zum Einstieg, das ist mal ein Thema, was man nochmal gesondert behandeln müsste, aber es gibt auch christliche Hexerei. So, diese Worte, die man ausspricht, die haben ihre Klangwellen, die ständig weiterwirken. Aber wir beschäftigen uns mal damit, mit den guten Dingen, weil wir sind ja ein Gottes Ebenbild geschaffen und wir sind ja Kinder Gottes. Ja? Und das heißt, wir wollen mal diese Seite jetzt betonen, wenn wir Worte des Glaubens aussprechen, Worte der Zuversicht, wenn wir das Wort Gottes proklamieren und aussprechen in deiner persönlichen Zeit zu Hause, im Gebetsabend, wo wir viel auch proklamieren, das Wort Gottes aussprechen, dann sind die Engel sofort da und nehmen das und setzen das entsprechend frei. Weil das steht ja im Psalm 103, Vers fast ganz hinten, steht geschrieben, die Engel sind Diener seines Wortes, um seinen Befehl auszurichten. Das heißt, Engel sind, wir können die nicht rumherbefehlen. Es gibt jetzt eine immer stärker werdende Lehre in verschiedenen Gemeinden, die kommt aus Amerika, wo eine Hauptbetonung auf Engeln liegt, wo man mit Engeln kommuniziert, Engeln befiehlt und diese ganzen Sachen, damit gleicht man der Esoterik. Weil die Esoterik macht es genauso. Und es sind keine Engel Gottes, sondern es sind Verkleidete. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. So. Das heißt, wir haben nirgendwo in der Schrift die Vollmacht, Engeln zu befehlen. Ja? Und wir haben auch nirgendwo in der Schrift die Autorität oder den Auftrag, den Namen unseres Schutzengels herauszufinden. Auch solche Seminare gibt es jetzt zurzeit. So. Also man muss da sehr klar an der Schrift arbeiten, weil die kommende Zeit wird immer mehr von Verführung geprägt und es sind verführerische Geister, die sich verkleiden als Engel des Lichts, die das Volk Gottes verführen. Also lasst uns sauber damit umgehen. Ja. Aber die Engel Gottes, die kommen in Aktion, ohne dass ich sie ihnen befehlen muss. Die lassen sich übrigens von uns auch nicht befehlen, weil Engel Gottes stehen unter der Autorität und der Vollmacht Gottes des Vaters. Amen. Er befiehlt seinen Engeln, dich auf allen Wegen zu behüten, steht im Wort. So. Und wenn wir aber das Wort Gottes aussprechen, dann sind Engel Diener des Wortes Gottes und sie nehmen diese Worte und sie bringen dann entsprechende Resultate im Leben. Wenn wir zum Beispiel über einen Menschen das ausproklamieren, dass er gesegnet ist, dass er geheilt ist in den Mund von Jesus oder dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Wenn wir das Land segnen, wenn du deine Stadt, was wir im Gebetsamwürner machen, unsere Nation segnen und das mit Schrift stellen, ja, dann nehmen die Engel das und setzen die Dinge frei. Amen. So, sie sind Diener des Wortes Gottes und sie reagieren sofort, wenn wir hier auf dieser Erde das Wort Gottes aussprechen. Denn das Wort Gottes hat Kraft und Gott wacht über sein Wort, um es auszuführen. Die Kraft der Proklamation ist nicht zu unterschätzen. Das Wort des Gottes. So, und ich habe ein Zeugnis von einem Bruder gehört, der hat vor ein paar Jahren eine Konferenz gehabt und da hat einen Prophet eingeladen, der auch viele Dinge in der geistlichen Welt sah. Und es war eine Art Kirche mit einer Empore und der Bruder, der Prophet saß dann im Raum und der Bruder, der vorhin gepredigt hat, der hat sich ans Pult gestellt und hat ein Wort Gottes proklamiert. Und in dem Moment sah dieser Prophet im Hintern, müsst ihr euch vorstellen, hier ist die Empore, sah er auf der Empore einen Engel, der wie in so einer Art Stadtblock dort oben stand, saß, ne? So hier. Und er hat nur darauf gewartet, dass der Prediger da ans Mikro geht und das Wort Gottes ausspricht. Sobald wieder das Wort Gottes proklamiert hat, ist der Engel runter gesprungen, hat diese Klangwellen dieses Wortes Gottes genommen in seine Hände und war verschwunden. Da hat er nicht mehr gesehen, wo er hin ist. Aber der Engel hat nur darauf gewartet, dass der Mann Gottes ein Wort Gottes ausspricht. Denn er ist ein Diener des Wortes Gottes. Amen. So. Und das war mal eine gute Illustration, die waren natürlich alle Anwesenden total aufgebaut, wo dieser Bruder das gesehen hat und waren natürlich sehr stark ermutigt, persönlich auch das Wort Gottes im Glauben zu proklamieren und auszusprechen. Amen. So, das als Einstieg, wir wollen uns in diese Richtung mal bewegen, Tod und Leben in der Gewalt der Zunge. Und jetzt wollen wir uns das mal anschauen als Beispiel, wie das tatsächlich gewirkt hat und was das für starke Auswirkungen auf das Leben und Schicksal eines Menschen und einer ganzen Nation hat. Vor allen Dingen, wenn es Leiter aussprechen, hat es eine Auswirkung auf eine Gemeinde oder eine ganze Nation. Je nachdem, wie der Verantwortungsbereich ist. So, und an dem Beispiel vom Volk Israel aus 4. Mose 13 und 14 wollen wir uns das mal anschauen, wie das damals gewirkt hat. Und dasselbe Muster auf uns übertragen und was wir daraus lernen können, jetzt im Glauben zu gehen und die Dinge entsprechend des Wort Gottes zu tun. Ich gehe jetzt mal ein Stück durch, nicht durch die ganzen Kapitel, aber die prägnanten Punkte nehmen wir mal raus. Und ich beginne mal im 4. Mose 13, ab Vers 27. Und ihr wisst, dass Mose vorher, sie standen am verheißenen Land, sie standen vor dem Jordan und er hat dort 12 Fürsten ausgewählt. Die Geschichte ist ja bekannt, aus jedem Stamm Israels einen. Und bei dem Stamm Juda war Kaleb und dem Stamm Ephraim war dann Josua, die sich unterschieden hatten von den anderen 10. So, aber Mose hat nicht gesagt, wir gehen jetzt einfach mal so wahllos rein ins verheißene Land und nehmen jetzt einfach mal alles ein, weil Gott hat uns das Land ja gegeben. Sondern er hat 12 Kundschafter ausgesandt, die das Land auskundschaften sollten und sehen, wie ist es beschaffen, wo sind dann die befestigten Städte. Und daraus wollte Mose dann eine Strategie entwickeln mit Gott zusammen, um das Land einzunehmen. Und so, sozusagen hat er die besten Männer ausgewählt. Das waren 12 Oberhäupter der jeweiligen Stämme. Das waren Oberfürsten Israels, ne, die über Tausende gesetzt waren. Und er hat gesagt, ich nehme die Besten hier und schicke die ins Land. Und sie haben 40 Tage das Land Israel oder das Land Kanaan durchzogen. Dann kamen sie zum Tal Eschkol. Wer schon mal dort war, findet leider diese Weintrauben nicht mehr, die damals gefunden wurden. Und zwar eine Weintraube, die so schwer war, dass 2 Männer sie auf einer Stange tragen mussten. Vers 23, sie schnitten dort im Tal Eschkol eine Weinrebe ab mit einer Weinrebe und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Aber zumindest war die Weintraube so groß, dass 2, ich meine, das waren ja nur Krieger, ja, 2 starke Männer auf einer Stange diese Weintraube getragen haben. Ja? Das ist schon enorm im Gegensatz zu dem, was wir heute haben. Ich habe mir schon überlegt, wie müssen da die Weinstöcke ausgesehen haben. Das müssen doch halbe Bäume gewesen sein, dass die diese Last dieser Trauben auch getragen haben. Aber so war das Land beschaffen. Es war gesegnet, sie haben die Früchte mitgebracht und dann kamen sie zurück. So, und jetzt haben sie Bericht dem ganzen Volk und dem Mose und Aaron gegeben. Und Vers 27, sie erzählten ihm und sprachen. Jetzt geht es um das Sprechen. Ja? Sie haben ein Zeugnis abgelegt, sie haben mit ihrem Mund Dinge ausgesprochen. Wie gesagt, wir sind bei dem Grundthema. Wie ich glaube, so rede ich auch und Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und sie sagten und erzählten und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies hier ist seine Frucht. Na gut, ne? Und das haben alle 12 gesagt. Josua, Kaleb und alle 10 anderen Fürsten haben gesagt, genau, das stimmt, Gott hat uns verheißen, in ein Land zu kommen, wo Milch und Honig fließt. Und genau das haben wir gesehen. Und hier ist diese Frucht des Landes und es ist wirklich ein gutes Land. Und das war ein Bericht, was die Verheißung Gottes bestätigt hat. Leider kommen dann die nächsten Verse. Vers 28, aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, die Städte sind sehr groß und wir sahen auch die Söhne Enoks dort, also es waren die Nephilim in Hebron, steht im Vers 22, 23. Dann die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter im Bergland, die Kanaaniter am Meer entlang des Jordans. Das ist ja nichts Neues, weil Gott hat ihnen ja vorher gesagt, ihr kommt in das Land und zählt diese 7 Völker auf. Sie wohnen in dem Land und ihr werdet ihnen begegnen. Und Gott hat zu ihnen gesagt, ich aber werde vor euch herziehen, ich werde diese Völker vor ihnen euch herschlagen und ihr werdet das Land einnehmen. Also das ist ja nicht so, dass die nicht vorbereitet gewesen wären von Gott durch sein Wort auf eine kämpferische, kriegerische Auseinandersetzung. Und Gott hat eben von Anfang an verheißen, ihr seid nicht allein, ich gehe vor euch her und ich kämpfe gegen diese Mächte und ihr sollt das Land einnehmen. Unglaube beginnt immer mit dem Wort aber. Na? Es ist alles gut, was Gott sagt. Vers 27, stimmen alle 12 überein. Im Vers 28 sagen 10 davon aber. Und du kannst genauso mit dem Wort Gottes, mit allen guten Dingen übereinstimmen. Sagen, das ist alles super, alles gut, was Gott verheißen hat in seinem Wort, aber, bei mir geht es nicht, aber, die Umstände sind so, aber, wir leben in Deutschland. Da braucht Gott ein besonderes Buch, um hier zu wirken. dieses Wort aber, und wenn wir es bloß im Herzen denken und aussprechen, ist schon das erste Anzeichen von geistlichem Tod, nämlich von Unglauben. Sie haben einen guten Bericht abgelegt und dann das Aber hinterhergefügt und damit den guten Bericht, sag ich mal, ausgelöscht. Jetzt kommt aber ein gutes Aber. Im Vers 30 steht plötzlich dieser Kaleb auf und er bewichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lass uns doch hinaufziehen, das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Ihr müsst euch vorstellen, diese 12 Kundschafter, diese Fürsten, dann dieses Riesenheer von den über 600.000 Männern und dann die Frauen und Kinder noch dazu und dann Mose, Aaron und Miriam. So, die Leiter. So, und diese ganze Versammlung stand dort zusammen. Und da stand nur einer auf und sagte: Wir werden das Land einnehmen. Und das war Kaleb. Und er beschwichtigte diese Hunderttausenden von Menschen dort und sagte: Lasst uns doch hinaufziehen, das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Wie er glaubte, so redete er auch. Das heißt, Kaleb sah genauso die befestigten Städte, er sah genauso die Nephilim, die waren ja 3, 4, 5 Meter hoch. Und er sah das alles, diese Widerstände, und dass sie aus menschlicher Kraft das nicht schaffen werden. Aber er legte ein Zeugnis des Glaubens ab. So wie er glaubte, so redete er auch. Und wie die 10 Kundschafter glaubten, so redeten sie auch. Nämlich aber, das und das und das. Sie schauten auf diese Riesen, auf diese Umstände. Kaleb sah das anders im Geist und er sprach anders, obwohl sie alle dasselbe gesehen haben. Und dann kommt das nächste Aber in Vers 31. Auf dieses Glaubenszeugnis von Kaleb reagierten die 10 wieder mit einer stärkeren Dosis von Unglauben. Sie haben sich dort nicht ermutigen lassen. Ja, man soll ja einander aufbauen, ermutigen im Glauben. Wenn mal jemand ein Wort des Unglaubens spricht oder entmutigt ist, dann sollen wir ihn aufbauen. Aber diese 10, die waren einfach resistent gegen Glauben. Die waren so eingeschüchtert, so in Furcht, so in Unglauben, dass es weiterging. Und sie sorgten, nachdem Kaleb dieses Wort abgelegt hatte, des Glaubens. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, die anderen 10, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Versteht ihr? Wie da Unglauben und die Einschüchterung die Wahrnehmung dermaßen verblenden. Erst haben sie gesagt, es ist ein gutes Land. Ja, da fließt Milch und Honig. Und das ist wirklich, wie Gott es uns verheißen hat. Und plötzlich sagen sie, es ist ein schlechtes Land und es frisst seine Bewohner auf. Also das Bekenntnis des Unglaubens wird immer krasser. Wie sie glaubten, so sprachen sie auch. Wie sie darauf kommen, dass das Land seine Einwohner frisst, sicher hatten die Angst vor den Riesen und sie sahen auch, dass die Völker dort im Land sich kriegerisch gegenseitig bekämpft haben. Und alles Volk, was wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Das ist wieder eine verschobene Wahrnehmung. Es gab dort Nephilim, es gab dort die Söhne Enaks, in Hebron zum Beispiel und anderen Städten. Das Thema hatten wir ja schon mal. Aber nicht überall. Das heißt, nicht alle Kaaniter waren solche Riesen, sondern es gab normale und unter ihnen wohnten die Nachfahren der Nephilim. Und plötzlich sahen sie bloß noch Riesen vor sich. Alles Volk darin sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen dort auch die Riesen, also die Nephilim, Söhne Enaks, Vers 33, aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir es auch in ihren Augen. Also die Einschüchterung der Unglauben ging immer weiter runter und ihr Bekenntnis nahm ganz krasse Auswirkungen an. Ihr müsst euch schon mal vorstellen, das waren Fürsten, das waren Leute, die ausgewählt wurden aus ihren Stämmen als Oberhäupter. Das waren Leute, des eigentlich Israeliten des Glaubens und der Stärke und der Kraft, die den ganzen Stamm angeführt hatten. Und plötzlich stehen sie hier auf und sagen vor einer ganzen Menge des Volkes Israels solche Dinge. Und zwar in den Augen In unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Also so winzig klein und dann diese Riesen. Ja, so haben die sich empfunden. Und dann sagten sie sogar, in den Augen dieser Riesen sahen wir auch aus wie Heuschrecken. Haben die gefragt? Nee. Sind hingegangen, also sehe ich jetzt aus wie eine Heuschrecke? Aber seht ihr, was das für Lügengebäude in dem Menschen produziert, wenn er einmal unter dem Einfluss von Einschüchterung und Unglauben steht. Also die Wahrnehmung wird immer absurder. Der Geist der Lüge kommt dann rein und der Täuschung. Und du hörst kein Wort von diesen 10 Kundschaftern, wo sie die Verheißung Gottes aussprechen im Glauben. Nicht ein Wort. Gott hat ihnen so viele Verheißungen gegeben, hat sie darauf vorbereitet, es gibt diese Riesen im Land, es gibt diese kanaanitischen Völker, aber ich werde vor euch hergehen, ich werde für euch streiten, ich werde sie vor euch her besiegen und ihr geht bloß hinterher und nehmt das Land ein. Ich bin euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Ich bin derjenige, der das Meer geteilt hat, der die ägyptische Armee vollkommen vernichtet hat. Und so bin ich auch derjenige, der die feindlichen Armeen im Land Kanaan vor euch her vertreibt und ihr werdet das Land einnehmen. Amen. Kein Wort der Verheißung, kein Wort des Glaubens, Worte, die aus ihrer Seele kommen, aus einem Herzen, wo kein Glaube drin war. Wie sie glaubten, so sprachen sie auch. Worte nicht des Lebens, sondern des Todes. So, und Vers 1, Kapitel 14, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Frauen und Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, dass wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. So, und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Wenn Leiter Worte des Unglaubens und so eingeschüchtert, so eine verdrehte Wahrnehmung und so von Lügengeistern besetzt Dinge aussprechen, hat das eine Auswirkung auf die Menschen, über die sie Verantwortung bekommen haben von Gott. Das gilt nicht nur für geistliche Leiter, das gilt auch für politische Leiter. Jeder hat eine Verantwortung in jedem Bereich und entweder ich löse dort Tod aus oder ich löse Leben aus. So, und aber hier ist es auf das Volk Israel bezogen. Es ist das auserwählte Volk Gottes und das Zeugnis dieser 10 Fürsten, dieser 10 Leiter, hatte so eine Auswirkung, dass die ganze Gemeinde schrie. Wie gesagt, das waren über 600.000 Männer und die Frauen dazu. Und keiner hat auf Kaleb gehört. Und jetzt war diese ganze Gemeinde Israels unter diesem Geist der Einschüchterung, unter diesem Geist der Lüge, unter diesem Geist des Unglaubens. Und plötzlich sprachen sie, wie sie glaubten, so sprachen sie. Und mich wundert das, dass keiner von diesen über 600.000 Männern aufgestanden ist und hat gesagt, hier, hört mal das, was Kaleb sagt. Wir erinnert euch doch mal an das Wort Gottes, was uns Mose gelehrt hat, wo Gott zu Mose und durch Mose zu uns gesprochen hat, dass wir dieses Land einnehmen werden, dass Gott für uns streiten wird, dass er uns dieses Land verheißen hat. Keiner stand auf, sondern alle, das ist ein Geist, der da freigesetzt wird. Du kannst durch deine Worte, kannst du geistig Dinge freisetzen, ein Geist des Unglaubens und ein Geist der Einschüchterung, wenn da in einem Menschen ist, wenn da spricht, wird es über eine Versammlung freigesetzt. Aber genauso ein Geist des Glaubens wird freigesetzt. So, und jetzt kam dieser Geist des Unglaubens und dieser Einschüchterung auf die gesamte Gemeinde und sie schrien und weinten die ganze Nacht und plötzlich sprach die ganze Gemeinde kein Leben, sondern Tod. Was in ihrem Herzen war, sprachen sie aus. Und sie sagten, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären. Oder noch in dieser Wüste sterben würden. Die sagten, warum bringt uns Gott in dieses Land, damit wir jetzt durch das Schwert dieser Kahlen niederfallen? Lasst uns doch jetzt hier tot umfallen in der Wüste. Würden wir doch jetzt hier in der Wüste sterben? Das heißt, die waren so eingeschüchtert, so unter Unglauben, so unter Furcht, dass sie Todessehnsüchte hatten. Sie haben sich den Tod gewünscht. Steht hier. Das ganze Volk, die ganze Gemeinde. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben werden. Aber wir sind ja jetzt hier vor dem verheißenen Land, sind nicht mehr in Ägypten. Oder noch in dieser Wüste sterben würden. Sie sprachen diese Dinge aus. So, und das ist äußerst gefährlich, wenn wir von Unglauben und Entmutigung so stark runtergedrückt und eingeschüchtert von den Mächten der Bosheit, denen wir Raum geben, wenn wir Todesgedanken Raum geben und diese Dinge dann tatsächlich auch noch aussprechen. Das ist so gefährlich, weil darauf warten die Dämonen. Weil wenn wir aussprechen, ach, würde ich doch jetzt sterben oder wäre ich doch nicht mehr am Leben und meine Umstände, meine Probleme beziehungsmäßig arbeitsmäßig oder Zukunftsängste, was auch immer jetzt, was auf die Menschen einstirbt, wäre ich doch lieber vor 200 Jahren geboren oder würde ich jetzt mal einfach so zum Herrn gehen, einfach sterben, dann gibst du Mächten des Todes Raum. Du legst ein Bekenntnis nicht des Lebens, des Todes ab und das nehmen die Dämonen und ein Geist des Todes hat ein Anrecht in deinem Leben, um dir Schaden zuzufügen. Er wird dich nicht da umbringen, er wird dich noch weiter in Entmutigung, Verzweiflung und Depression hineintreiben. Könnt ihr euch an Willi erinnern, wo der so Anfang, Mitte 50 war, seine Gemeinde war, hat heftigen Druck auf ihn ausgeübt, hat eine ganz schwierige Zeit gehabt und er hatte nur die Gedanken gehabt und mal so geäußert, also Herr, hol mich jetzt nach Hause. Was hatte er gehabt kurze Zeit später? Schwarzen Hautkrebs. Und als er da im Krankenhaus lag, ja, nach der OP und so weiter, haben es rausgeschnitten und es ist wieder gewachsen, da hat der Herr ihn von seiner Sünde überführt, hat gesagt, unter diesem Druck in deiner Gemeinde hast du diesen Todesmächten Raum gegeben, Todessehnsüchten, du wolltest nicht mehr länger leben. Das hat dem Teufel Anrecht gegeben, um dir diese Krankheit zuzufügen. Und er hat dort im Krankenhaus Buße getan über seine Gedanken und seine Worte, seine Todessehnsüchte und der Herr hat ihn geheilt, er lebt immer noch. Amen. So ist ist sehr gefährlich, gerade wenn man in führender Position ist, solche Gedanken zu haben, aber für jeden anderen ist es genauso ein gefährliches Drang. Weil wir haben ja gesagt anfangs, dass die Worte, die wir aussprechen, werden entweder von den Engeln genutzt oder von Mächten der Finsternis. So, und hier hat es eine ganze Gemeinde ausgesprochen. Und nach diesem Bekenntnis, nach diesen Todessehnsüchten, steht Josua und Kaleb, jetzt sind sie zu zweit, Vers 8, sie stehen auf und vor dieser gesamten Gemeinde legen sie ein Zeugnis des Glaubens ab. Und Josua, der Sohn Nuns, Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, Vers 6. Und folgende, sie sprachen zu der gesamten Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, es ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn, fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Wie ich glaube, so rede ich auch. Kaleb und Josua hatten so einen starken Glauben an Gott und an seine Verheißung, dass sie inmitten dieser Versammlung, die so niedergeschlagen war, von Todessehnsüchten sogar geplagt und Unglauben und Einschüchterung, hatten sie diese geistige Stärke, vor diese ganze Mannschaft hinzustellen und das ganze Volk an die Verheißung Gottes zu erinnern. So, und die machen das genau umgedreht. Sie erwähnen nicht am Anfang diese Riesen, diese befestigten Städte, sondern sie erwähnen die Verheißung Gottes. Das Erste, was sie aussprechen, das Land ist sehr, sehr gut. Amen. Sie erinnern das Volk an die Verheißung Gottes. Gott gibt gute Verheißungen, die gut sind für uns, ein Segen. Und dieses Land ist sehr, sehr gut. Das Nächste ist, sie geben Zeugnis von Gottes Bündnistreue und seiner Größe. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns das Land bringen, es uns zu geben. Sie erinnern das Volk daran, dass Gott treu ist, wie er schon die ganze Zeit treu war. Sie proklamieren und sie bekennen und sie sprechen im Glauben den Charakter Gottes aus. Warum? Weil sie Gott kannten. In solchen Situationen musst du deinen Gott kennen, um so ein Zeugnis abzulegen. Und erst dann fangen sie im Vers 9 an, das ganze Volk zu ermahnen und sagen, seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Sie sagen, eure Furcht, euer Unglauben bewirkt einen Widerstand gegenüber dem Gott Israels, der uns in die Freiheit geführt hat und jetzt ins weiße Land bringen will. Ihr seid gegen ihn, ihr seid widerspenstig gegen Gott. Sie ermahnen das Volk und dann legen sie ein Zeugnis ab, nicht von einer Heuschrecke, wir sind Heuschrecken und in ihren Augen wie Heuschrecken und so weiter, sondern sie sagen genau etwas anderes. Sie sagen hier, wir werden diese Riesen verschlingen wie Brot. Also diese Nephilim werden unser Frühstück. Und sag das mal im Angesicht von solchen Riesen. Da musst du schon einen starken Glauben haben wie David, der dann eine Weile später gesagt hat zu diesem Goliath, ich komme nicht in meinem Namen gegen dich, sondern im Namen des Gottes, der Herrscher. Und du hast Gott, den Allerhöchsten, gelästert. In seinem Namen komme ich gegen dich. Und der Riese fiel durch einen Stein. So, und diesen selben Geist, diesen selben Glauben hatten Josua und Kaleb. Aber in einer Situation, wo es menschlich gesehen eigentlich völlig unmöglich war, so ein Zeugnis abzulegen. Warum konnten sie sagen, wir fressen sie oder wir essen sie wie Brot, wir verschlingen sie wie Brot? Weil sie ein geistliches Unterscheidungsvermögen hatten. Sie hatten eine ganz andere Sichtweise. Sie sagten, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Sie haben, Kaleb und Josua waren die einzigen, wenn man von Mose, Aaron und Miriam absieht, aber von den Kundschaftern und vom ganzen Volk waren Josua und Kaleb die einzigsten Fürsten und die einzigsten Männer in Israel, die eine geistliche Reife hatten. Geistliche Reife bedeutet geistliches Unterscheidungsvermögen. Sie haben aus der unsichtbaren Realität in das Sichtbare geschaut. Und währenddessen die 10 Kundschafter und das ganze Volk nur auf die irdischen Dinge geschaut haben. Und davon wurden die eingeschüchtert. Und nur weil sie dieses geistliche Unterscheidungsvermögen hatten, diese geistliche Reife, wir kommen noch drauf, wie sich das entwickelt in unserem Leben auch, wie wir von ihnen lernen können, konnten sie dieses klare Bekenntnis des Glaubens ablegen. Ihr Schutz ist gewichen, fürchtet euch nicht, wir werden sie verschlingen wie Brot. Wie sie glaubten, so sprachen sie auch. Und hier sehen wir, wie wichtig ein Glaubensbekenntnis von Leitern ist, die sich inmitten von Notsituationen, von schwierigen Ereignissen klar auf das Wort Gottes, auf Gottes Charakter gründen und dann eine klare Glaubensaussage an das Volk Gottes weitergeben. Amen. So, und was geschah dann weiterhin? Das sagte die ganze Gemeinde, Vers 10, dass man sie steinigen sollte. Also die haben gerade Gott vertreten, sein Wort. Sie haben das Volk ermutigt, an den Verheißungen festzuhalten. Aber die waren so von diesem Unglauben besetzt, dass sie diese zwei nicht mal hören wollten. Sie wollten sie steinigen. Und in dem Moment griff Gott ein. Das heißt, ein so ein ungläubiger Geist eingeschüchtert ist tödlich. Er tötet den Glauben oder will den Glauben in anderen töten, weil es ihn herausfordert, weil man den selber verloren hat. Kann man mit dem Glauben, den echten Glauben eines anderen nicht umgehen. Und dann kommt Gott. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte, aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und Gott selbst kommt jetzt und diese 10 Kundschafter und das ganze Volk haben die Prüfung nicht bestanden. Und Gott sagt hier: Wie lange wollen sie mich noch verachten und nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich in den vergangenen Zeit am Volk Israel getan habe. So, und jetzt schauen wir mal, was das für eine Auswirkung hatte auf Kaleb, Josua, die 10 Kundschafter und auf das ganze Volk Israel. Weil Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und hier sehen wir an diesem Beispiel, dass es tatsächlich so ist, dass Josua und Kaleb, aber auch die 10 Kundschafter und das ganze Volk Israel, die Frucht ihrer Lippen gegessen haben oder die Auswirkung ihrer Worte auch empfangen haben. Lasst uns das mal anschauen. Und im Vers 20 sprach der Herr, Mose hat dann Fürbitte getan, da sprach der Herr: Ich habe vergeben nach deinem Wort, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll. Hier spricht Gott, Vers 22, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit, meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten in der Wüste getan habe, und hier, Gott zählt genau mit, und die mich nun schon 10-mal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Gott achtet ganz genau darauf, wie wir in Herausforderungen reagieren. Wie wir mit seinen Wundern umgehen, ob das unseren Glauben stärkt, aufbaut, dass wir das nächste Mal durch diese Kraft der Zeugnisse einen größeren Glauben haben oder ob wir mit Unglauben reagieren. Und Gott sagt hier, 10-mal haben diese Männer mich schon versucht und meiner Stimme nicht gehört. Jetzt macht Gott aber ein Aber in Vers 24, aber meinem Knecht Kaleb, und da meinte auch Josua, in dem mein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und seine Nachkommen sollen es als Erbe besitzen. Josua und Kaleb genießen die Frucht ihrer Lippen und sie kommen ins verheißene Land, auch wenn sie dann 40 Jahre später erst reinkommen. Aber sie genießen die Frucht ihrer Lippen. Sie bekommen ihr Erbteil, genau das, was sie bekannt haben. Und diese Männer, diese 10 Männer, sind auf der Stelle gestorben. Vers 36. Die Männer aber, die Mose gesandt hat, das Land auszukundschaften und die wiedergekommen waren, die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Diese Männer, die das Land in Verruf brachten, Vers 36, 37, sie starben an einer Plage vor dem Herrn. Tod und Leben sind der Qual der Zunge. Das heißt, diese 10 Fürsten und Fürstenleiter haben immer eine größere Verantwortung wie das ganze Volk, weil sie prägend sind. Und sie sind an demselben Tag, an dem sie Worte des Todes, Worte des Unglaubens über dem Volk ausgesprochen haben, sie haben diesen Tag nicht überlebt. Gott hat sie gerichtet. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. So, und dann schauen wir mal, was mit der gesamten Gemeinde geschehen ist, mit den Männern, die dort vor Mose ebenso ein negatives Bekenntnis abgelegt haben des Unglaubens und vor den Kindern Israels, vor den Ohren Gottes. Die haben natürlich noch weitergelebt. Aber was ist mit ihnen passiert? Vers 27. Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, Vers 28, darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Gott handelt an uns, wie wir vor seinen Ohren geredet haben. Josua und Kaleb sprachen vor den Ohren Gottes Leben, die Verheißung Gottes, sein Charakter, und sie hatten eine geistliche Sicht, Unterscheidungsvermögen. Und Gott sagt, ihr werdet in das Land kommen. Und jetzt aber diese über 600.000 Männer, sie haben, was haben sie gesagt? Ach, dass wir doch in dieser Wüste sterben würden. Und das sagt Gott zu ihnen, ich will an euch genauso handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Tod und Leben stehen der Gewalt der Zunge. Euch wird geschehen, wie ihr gesprochen habt. Was hat Jesus gesagt? Euch geschehe nach eurem Glauben. Glauben drückt sich auch aus. Gott handelt an seinem Volk hier in dem Moment, Gott hat sich auch nicht geändert, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Eure Leichname sollen in der Wüste fallen. Sie wollten ja sterben in der Wüste. Und alle euren Gemusterten, die ganze Zahl von 20 Jahren an darüber gegen mich gemurrt haben, keiner von euch soll in das Land kommen, um euch darin wohnen zu lassen, ausgenommen Kaleb und Josua. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Seht ihr, das war ein Tag in der Geschichte Israels und es war ein schicksalshafter Tag. Und der hat das Schicksal einer ganzen Nation in eine bestimmte Richtung gebracht. Das Leben beendet von 10 Kundschaftern und hat die Worte, die das restliche Volk ausgesprochen hat, über sie gebracht, sodass sie 40 Jahre in der Wüste ziehen mussten, bis jeder von 20 Jahren an darüber gestorben war. Wie ich glaube, so rede ich auch. Tod und Leben stehen der Gewalt der Zunge. Das waren Gläubige, die zum Volk Gottes gehörten. Sie haben alle Gottes Stimme gehört vom Berg Sinai. Sie haben alle das Wort Gottes empfangen. Sie haben alle 10-mal, sagt Gott, die Wunder Gottes erlebt. Sie haben das Gericht Gottes miterlebt an den Israeliten, die 10 Plagen. Ja. Sie haben die Hand Gottes in Ägypten und dann in den weiteren Wochen dann in der Wüste erlebt, wie er sie versorgt hat mit Manna, wie er sie versorgt hat mit Wasser, inmitten der Wüste. Wie er sie gesund erhalten hat. Es gab keine Kranken während dieser Zeit. Gott war mit ihnen, er war für sie. Sie kannten das Wort Gottes. Aber doch war in ihrem Herzen kein Glaube. Das sollte uns mal zum Nachdenken bringen. Und sie hatten nicht den Geist von, also nur zwei, Josua und Kaleb, der Glauben hervorbracht. Es gab in ihren Herzen keine Veränderung. So müssen wir auch wir uns mal die Frage stellen, an Betracht dessen, wie stehen wir zu Gottes Wort und Gottes Verheißung? Wir wissen sie, viele wissen wir. Aber wenn es in Schwierigkeiten kommt, wenn es in Widerstände sich aufbauen, wie reagieren wir dann? Welches Bekenntnis legen wir dann ab? Das ist die Frage. Haben wir das Wort Gottes drin? Glauben wir Gott? Vertrauen wir ihm? Aber sind gleichzeitig kommen unter einen Einfluss von Einschüchterung, von Furcht und Unglauben. Wie reagieren wir denn? Was hat diese 10 Kundschafter eingeschüchtert? Das waren nicht die großen Männer, diese Nephilim, sondern diese Mächte dahinter, die in dem Land geherrscht, diese gefallenen Engel, die dahinter gestanden haben. Die wirken Einschüchterung. Und die gibt es heute noch genauso, auch hier in unserem Land. Und sie versuchen, jeden Christen einzuschüchtern, zu kontrollieren, zu manipulieren, in Unglauben zu bringen, damit er ein Bekenntnis ablegt, was nicht dem Wort des Gottes entspricht. Sie wollen dich töten. Sie wollen die Gemeinde töten. Sie wollen den Glauben entfernen aus dem Volk Gottes. Die Gemeinde in Furcht binden. An Betracht der Lage, wo wir jetzt stehen. Was wir brauchen, ist genau das, was Josua und Kaleb hatten. Aber meinem Knecht, Vers 24, Kaleb, und ich füge hinzu, Josua genauso, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Nachkommen sollen es als Erbe besitzen. Es wirkt sich auch auf die Nachkommen aus. Es ist dieser andere Geist. Lasst uns mal darüber nachdenken. Wir brauchen diese andere innere Gesinnung. Es reicht nicht nur, Christ zu sein. Es reicht nicht nur, das Wort Gottes zu kennen. Es reicht nicht nur, über Gott Bescheid zu wissen. Das wussten die alles, die 10 Kundschafter und das ganze Volk. Die wussten, wer Gott ist. Sie haben ihn erlebt. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben Heilung, Befreiung. Die haben alles erlebt. Göttliche Versorgung, Gerichte über die Feinde. Sie kannten die Tora, das Wort Gottes. Mose hat sie gelehrt. Sie wussten das. Aber doch hat es in ihrem Herzen keine Veränderung geschafft. Und es hat sich erst dann gezeigt, wo die Prüfung vor der Tür stand. Wenn die Riesen auftreffen, wenn diese Widerstände sich nicht so entwickeln, wie wir das wollen oder wie wir das für richtig halten, wenn es zum Kampf kommt, wenn der Kampf vor der Tür steht, in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, ihn ins Herz aufnimmst, stehst du auf dem geistlichen Schlachtfeld. Und dort gilt es zu kämpfen bis zum Zeitpunkt der Entrückung oder wo wir von dieser Erde gehen. Deswegen schreibt Paulus, kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und in 2. Timotheus 4, das ist eine Stelle, die ich morgen mit vorlesen werde, weil mein Vater hat gelebt die ganze Zeit, hat den Glauben gehalten bis zum Schluss. Den Glauben zu halten ist ein Kampf. Den Glauben an Gott, an sein Wort, an seinen Charakter und die geistliche Unterscheidungsfähigkeit zu haben über die Hintergründe, dass der Schutz von den Mächten der Finsternis durch das Kreuz von Jesus Christus bereits gewichen ist, egal wie sie sich aufstellen. Glaube ist ein Kampf. Judas, Kapitel 1, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Weil diese Mächte sind ständig auf der Suche oder am Wirken, uns einzuschüchtern und uns in Unglauben zu bringen. Und wie gesagt, letztendlich haben wir das bei dem gesamten Volk Israel gesehen, wo das hinführt: Entmutigung, Depression und Todessehnsüchte. Und dieser andere Geist wird uns genau vor diesen Dingen bewahren. Und den brauchen wir. Was ist dieser andere Geist, der in uns lebt, der uns davor bewahrt, der uns hilft, diese Wege im Glauben zu bleiben und den guten Kampf zu kämpfen? Der andere Geist ist der menschliche Geist deiner Wiedergeborener, welcher eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat. Der andere Geist ist dein wiedergeborener menschlicher Geist, der eine ganz enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat. Und das hat den Josua und den Kaleb von den restlichen Kundschaften, restlichen Volk unterschieden. Sie gehörten zum Volk Gottes, aber der Heilige Geist war auf ihnen. Der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens. Der Heilige Geist bezeugt dir den Charakter Gottes, das Wort Gottes und gibt dir eine geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Im alten Bund konnte der Heilige Geist nur auf Menschen sein, im neuen Bund ist er in uns. Das heißt, der andere Geist, sag's nochmal, ist dein wiedergeborener menschlicher Geist, der eine ganz enge Beziehung, Gemeinschaft hat mit dem Heiligen Geist. Erster Korinther 13:13. Die Liebe Gottes des Vaters, die Gnade in Jesus Christus und die tiefe Enge des Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Liebe des Vaters. Wo ist der Vater? Im Himmel. Seine Liebe sei mit uns. Die reichliche Gnade in Christus. Wo ist Christus? Im Himmel. Sei mit uns auf der Erde. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wo ist der Heilige Geist? Im Himmel, aber auch auf der Erde. In dir. Und Epheser 2:18, durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Gott. Das heißt, Gott der Vater ist im Himmel, Jesus ist im Himmel. Und durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Jesus und Zugang zum Vater. Er ist derjenige, der uns zum Vater und zu Jesus führt. Manche haben da Probleme mit dem Gebet. Bete ich jetzt zum Vater, bete ich jetzt zu Jesus oder bete ich zum Heiligen Geist? Wie mache ich das? Kommt bitte durcheinander. Ganz einfach, der Heilige Geist ist derjenige, der dich zum Vater und zum Jesus führt. Du kommst gar nicht zu Gott, dem Vater oder zu Jesus, außer durch den Heiligen Geist. Epheser 2:18. Durch den Geist Gottes haben wir Zugang zum Vater, Zugang zu Jesus im Himmel. Er stellt diese Verbindung zwischen dem Himmel und uns hier auf der Erde her. Und das ist das, was wir dringend brauchen jetzt in dieser Zeit. Und eine enge, tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist dieser, das bewirkt in uns diesen Geist, der anders ist, als wenn man es nicht hat. So, der Heilige Geist, was macht er? Erstens, er überführt von der Sünde des Unglaubens. Jesus hat es verheißen in Johannes 16:9, ich nenne mal 4 Punkte, wo wir dran lernen können, wie wir diesen Geist des Glaubens entwickeln und wie wir in diesem neuen, anderen Geist, verbunden mit dem Heiligen Geist, ein Leben hier des Glaubens führen. So, Johannes 16:9 sagt Jesus, der Heilige Geist kommt und wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Und in Vers 9 sagt er, er wird die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die größte Sünde Gottes ist, dass wir nicht an ihn glauben. Und davon überführt uns der Heilige Geist. Um das nochmal einzufügen, Johannes 5 oder 6, konfrontiert Jesus das Volk Israel, die Juden, die klar auf Einhalten von Gesetzen fokussiert sind, das Gesetz, jetzt muss ich das tun. Und sie fragen Jesus, den Messias, was ist das Werk Gottes, das wir tun sollen? Sie wollten ein Werk tun, um vor Gott gerecht zu sein. Und dann, wenn sie es getan haben, sagen, jetzt bin ich richtig vor Gott. Und was sagt Jesus zu diesen Juden dort in Johannes 5? Er sagt zu ihnen, das aber ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den der Vater gesandt hat. Was ich dann hier, ist, kann man jetzt das tun, das und das? Er sagt, nein. Das ist das Werk Gottes, das ist das, was Gott von euch erwartet, an den Glauben, den Messias, den Sohn Gottes, den er gesandt hat. So, und davon überführt der Heilige Geist auch uns, weil die Sünde des Unglaubens ist eine solche im Volk Gottes. Ich finde das auch bei mir. Dass hier und da und dort auch mal ein Gedanke, ein Funken, ein Empfinden von Unglauben und Furcht da ist. So, und da bin ich dem Heiligen Geist dankbar, dass er mich dort überführt und mich wieder an die Spur bringt. So, und dieser Geist des Unglaubens und der Furcht muss aus dem Volk Gottes vollkommen raus. Und dazu überführt uns der Heilige Geist und da können wir ihm so dankbar sein. Ich habe mal mit Richard, haben wir uns viel unterhalten, wo er da war, weil das Werk Gottes läuft ja wirklich sehr gut jetzt. Wir haben eine offene Tür im Himalaya. Viele Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Und ich habe gesagt, wie siehst du das hier in Deutschland? Sagt er, okay. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, aber ihr müsst anfangen zu beten. Diese deutsche Nation ist gebunden in einem Geist des Unglaubens. Die Menschen weigern sich zu glauben. Und er kennt ja Europa schon seit vielen Jahren, also das deutschsprachige Raum. Und ihr müsst beten, zwei Dinge. Ihr müsst beten, dass die Menschen um euch herum einen Hunger bekommen nach Gott und nach seinem Wort, nach dem ewigen Leben. Sie sind so satt von den materiellen Dingen und der Ablenkung durch die Medien, dass sie keinen Hunger verspüren nach der Wahrheit. Betet, dass der Geist des Unglaubens gebunden ist. Es gibt noch mehr, aber diese zwei Dinge, Geist des Unglaubens gebunden und dass diese Sattheit sich in Hunger verwandelt. Und das muss erstmal aus uns heraus, bevor es in der Welt passieren kann. Aus uns muss diese Sattheit raus. Und wir brauchen Hunger nach dem Heiligen Geist, Hunger nach Gottes Gegenwart. Jedes Mal, wenn wir hier zusammenkommen, voll Erwartung, Herr, wirke heute was Neues. Wir haben Hunger, wenn wir uns in die Versammlung kommen, persönlich, aber auch wenn wir in die Versammlung kommen, Herr, wirke etwas. Wir haben Hunger nach dir, nach deinem Wort. Wir brauchen das Leben von dir. Amen. Und einfach, die Sattheit muss raus. Und dann muss auch der Unglauben aus uns heraus, damit wir die Menschen Glauben in uns sehen und der Unglauben dann auch in der Nation gebrochen wird. Es ist eine starke geistliche Festung in unserem Land. In der Art und Weise, wie wir auch in der Corona-Zeit viel auf der Straße waren, das Evangelium bezeugt haben, die machen das auch nicht anders, ja, im Himalaya. Aber die Leute reagieren. Sie hören zu. Und die das Wort aufnahmen, lassen sich taufen. Das wird auch in unserem Land passieren. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der die Menschenherzen auch überführt. Ihr Lieben, ich bete zum Herrn, dass es nicht erst so weit kommt wie in der Ukraine. Wisst ihr, der Oleg und der Edwin, der zweite Pastor, wo wir letztens dort waren, die haben auch gesagt, die Zeiten sind vorbei bei uns in der Ukraine, wo die Leute in die Gemeinde kommen. Wir haben das erlebt, wo sich in einem Gottesdienst 15 Leute bekehrt haben. Es waren 1100 Leute da in der Halle. So, und die bringen ihre Freunde mit, ihre Bekannten, Verwandten. Manchmal sind die draußen auf dem Weg zum Gottesdienst, haben die Leute gesehen, haben gesagt, komm mit zum Gottesdienst, du musst von Gott hören. Und die Leute sind mitgegangen. Das ging. Und das ging über viele Jahre so. Deswegen ist die Gemeinde vom Oleg in 18, 19 Jahren von einer kleinen Gruppe zu über 1000 Leuten gewachsen. Weil da war eine Offenheit da. Komm mal mit heute zum Gottesdienst. Höre von Gott, du brauchst Leben. Waren die da. Und dann gab es einen Aufruf, eine Kurzevangelium, Bekehrung, standen die vorne. So, sagt er, das ging so leicht. Auch in der Verwandtschaft, das ging so leicht. Der Herr hat gewirkt durch Heilung und Zeichen. Und sagt er, aber in den letzten Jahren, sagt er, ist das kaum noch. Die Leute sind resistent. Sagt er, das ist wie bei euch. Die wollen nicht glauben. Die sind satt geworden durch den Materialismus. Weil der Ukraine ging es dann nach und nach, das Leben besser im materiellen Bereich. Etwas. Aber der Fokus war dann mehr auf das Materielle gerichtet und die Leute waren satt und wollten nicht mehr aufs Evangelium hören. Da sagten wir, die haben jetzt Strategien, die wollten das versuchen, das an die Leute rankommt. Das war schwierig. Wie bei uns. Jetzt vor kurzem hat er mir wieder geschrieben. Er hat gesagt, wir erleben Erweckung. Wir erleben, dass die Leute sich bekehren. In den Schützengräben, da geht er regelmäßig in die Schützengräben, ne? 20 Kilometer von Mykolaiv ist die Frontlinie. Dort bekehren sich die Soldaten durch die Lebensmittel, die Predigungsevangelium, Gott wirkt. Das hat, die Leute bekehren sich, wir erleben Erweckung. weil die Leute jetzt keinen Sinn mehr haben fürs Materielle. Sie suchen Gott, sie suchen das Leben, den Sinn, weil sie nicht wissen, ob sie den morgigen Tag noch erleben. Aber es ist unser Gebet zum Herrn, dass es in Deutschland auch anders gehen kann, dass es nicht erst so weit kommen muss, dass die Menschen in Größenordnung noch Hunger haben nach Gott, nach der Wahrheit und echten Glauben. So, der Heilige Geist überführt. Dann der nächste Punkt, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Johannes 16, Vers 14, wenn er kommt, wird er mich verherrlichen. Ich will mal die Punkte noch, mache ich mal kurz, weil das wichtig ist. Glaube hat etwas damit zu tun, dass wir vor unserem inneren Auge Jesus sehen, das lebendige Wort. Die 10 Fürsten und die gesamte Gemeinde Israels, sie kannten das Wort, aber sie kannten Gott nicht. Josua und Kaleb kannten das Wort Gottes und sie kannten Gott. Du musst nicht nur das Wort Gottes kennen, das ist wichtig, das Wort Gottes zu wissen, die Verheißung. Aber ohne, wenn das Wort Gottes losgelöst von dem betrachtet wird, der das lebendige Wort ist, nämlich Jesus selbst, wird es zu blanken Glaubensmechanismen. Es gibt Glaubensbewegungen, die lernen den Leuten Glaubensmechanismen. Es kann auch funktionieren. Wir waren in solchen Konferenzen, die haben wir vorzeitig verlassen, und einer gesagt hat, ich habe dieses Schema, was ich gelernt habe, wie ich Glauben entwickle, habe ich eingesetzt und ich habe aus einer Schweizer Uhr 15 gemacht. Ich habe geglaubt, dass ich, wenn ich eine Uhr weitergehe, und jetzt habe ich 15 Schweizer Ohren. Also der Glaube hat funktioniert. Ich habe gesagt, okay, hab deinen Spaß in den Ohren, mir reicht die Uhr vom Theo. Aber darum geht es doch nicht. Sondern Glaube hat immer etwas damit zu tun, dass du eine Beziehung hast zu dem, der das Wort gibt. Das Lebendige, Jesus selbst. Du musst das Wort kennen und Gott. Und bei Josua wissen wir das ganz genau, Josua wich nicht aus der Stiftshütte. Er war alle Zeit in der Gegenwart Gottes, er kannte Gott, und bei Kaleb muss dasselbe gewesen sein. Sie kannten Gott und sein Wort. David, könnt ihr aufschreiben, Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen. Steht er zu meiner Rechten, werde ich nicht wanken. Das war das Geheimnis von Josua, Kaleb, von David. Wir können lernen von diesen Männern Gottes. David hatte Jesus, also Gott, alle Zeit vor seinem inneren Auge. Und wie schaut es bei uns aus? Simone hat es schon angeschnitten in der Begrüßung, die Verse aus Hebräer 12. Für uns ist es genauso. Hebräer 12, Vers 1 und 2 werden wir genauso ermutigt wie Josua, Kaleb und David, auf den Herrn zu schauen, um Glauben zu entwickeln. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir wegschauen von den Dingen dieser Welt und hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist ein Wort für uns in dieser Zeit. Du kannst diesen anderen Geist entwickeln, indem der Heilige Geist anfängt, dir Jesus zu verherrlichen. Er malt dir immer Jesus vor deinen inneren Augen. David, Josua, Kaleb und auch bei dir und mir. Und hier werden wir aufgefordert, wegzuschauen von den Dingen dieser Welt, wegzuschauen von dem, was uns umstrickt, und hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist das Alpha und das Omega, er ist immer der Anfang und immer das Ende. Und wir leben zwischendrin. Jesus war, bevor diese Welt geschaffen wurde, das Alpha, er war, also A und Z oder Alpha und Omega, je nachdem. Er war der Anfang, jetzt leben wir in der jetzigen Zeit, und hat er gesagt, ich bin alle Zeit bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters. Und dann kommt das nächste Zeitalter. Er ist auch das Ende, er ist auch die Ewigkeit. Jesus ist der Anfang, Jesus ist das Ende. Und jetzt sagt er, bin ich alle Zeit bei euch. Und für uns ist nur immer zu schauen auf ihn. wegschauen von den Dingen dieser Welt und Jesus, hab Jesus immer vor deinem inneren Auge. Hab das, diese innere Sicht vermittelt dir der Heilige Geist. Habe eine innere Sicht auf Jesus, ein Schauen auf Jesus. Und dann schaust du wie Josua und Kaleb durch das Sichtbare in das Unsichtbare. Weil Jesus ist im Unsichtbaren und durch jede Situation, wenn sich diese Türme aufbauen, diese Mauern und diese Nephilim, diese Riesen im übertragenen Sinn und dich einschüchtern wollen, zu Unglauben verführen, dann schau einfach durch und sag, ja, die Dinge sind da. Aber ich schaue Jesus. Ich schaue weg von den Dingen und schaue hin auf Jesus und er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Dann wenn du auf ihn schaust, wird er dir in diesem Moment den Glauben anfangen lassen, den du nicht hast. Und er wird dir auch den Glauben bewahren. Amen. Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und dann siehst du die wahre Realität und du bekommst geistliche Unterscheidung. Und weißt du was? Weil wenn wir auf Jesus schauen, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, dann sehen wir, dass Gott größer ist als alles andere. Er hat es auch zu Johannes gesagt, als er ihm begegnet ist in der Offenbarung, dass er der Anfang und das Ende ist und dass er die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in seiner Hand hält. Und das setzt in uns Furcht des Herrn frei. Die Furcht des Herrn bedeutet, ich sehe die Größe Gottes. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, dass wir eingeschüchtert sind, sondern die Furcht des Herrn bedeutet, ich sehe Gott in seiner Größe. Ich sehe ihn als den Allerhöchsten. Im Hebräischen heißt es wohl Yahweh El Elyon, also der allerhöchste Gott. Über ihm gibt es nichts. Und er ist der Anfang und das Ende. Und wenn er vor der Zeit da war und in alle Ewigkeit sein wird, dann kann er auch in dieser Zeitspanne, wo wir jetzt leben, das gegenwärtige Zeitalter, alles tun, was er will. Und er wacht über uns. Amen. Das ist die Furcht des Herrn, seine Größe zu erkennen. Ich weiß, im MZ-Werk hinten hatte ich mal drüber gesprochen, da war so eine Gegenwart Gottes im Raum, da haben wir die Kinder gar nicht rausgeschickt, kann ich mich daran erinnern, nach dem Lobpreis, da saßen die alle vorn und da habe ich über das Thema Furcht des Herrn gesprochen. Ist eigentlich nicht unbedingt das, was man Kindern lehrt. Und da habe ich das dann mit einer Streichholzschachtel genommen, habe ein Streichholz rausgenommen und sagt, das bist du. Und der größte Mann, der Raffi damals oder so, und das ist Gott. Und so ist unser Verhältnis. Wir sind so klein und Gott ist so groß. Und diese Größe Gottes bewirkt in uns Ehrfurcht vor ihm, aber auch Glauben. Amen. Auf ihn schauen, dann sehen wir das Sichtbare aus dem Unsichtbaren und bekommen geistliche Unterscheidung. Und der nächste Punkt, was in diesem Zusammenhang auch etwas mit unserer Sichtweise zu tun hat, ist, wie betrachten wir das verheißene Land? Viele sind darauf fokussiert, jetzt hier, wir haben jetzt ein verheißenes Land, etwas, was Gott uns verheißen hat, hier für diese Zeit. Mein Erbteil hier, mein verheißenes Land hier, das ist ja alles richtig. Meine Berufung, mein Werk, mein Dienst. Aber wenn wir von den Glaubenshelden lernen, von denen wir auch hier gesprochen haben, Abraham und den Erzvätern Israels, sehen wir etwas ganz anderes. Die hatten eine andere Sichtweise auf das verheißene Land. Es ist richtig, Gott zu bitten, gib mir mein verheißenes Land, gib mir das, ne? Hier in dieser Zeit. Führ mich in meine Berufung hinein, setz das frei, gib das. Aber wenn wir uns nur darauf fokussieren, haben wir die falsche Sichtweise. Und das kennen wir auch von Abraham und seinen Nachkommen lernen. Wie sind sie mit dem verheißenen Land umgegangen? Nämlich haben sie eine komplett andere Sichtweise gehabt. Sie haben ihr verheißenes Land, sprich das Land Kanaan, aus der himmlischen Perspektive her gesehen. Und genauso müssen wir unsere irdischen Verheißungen, unsere irdischen Berufungen, was Gott uns hier geben will, immer zuerst aus der himmlischen Perspektive heraus sehen und dann das Irdische. Ja, wir denken jetzt, das Irdische, Gott muss das und das hier noch tun und dann kommen wir in den Himmel. Ja, das Himmlische, Jerusalem bereitet. Aber unsere Sichtweise muss umgedreht sein. Wir müssen erst in den Himmel schauen, unsere himmlische Heimat, und von dort das Irdische. Genauso haben Abraham und seine Nachfahren gelebt. Hebräer 11, Abvers 8 bis 10. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen hatte, ohne zu wissen, wo er hinkommen sollte. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, wohnte in Zelten mit Isaak, Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Das heißt, Abraham wohnte schon im Land der Verheißung, im Zelt. Und dann steht hier, denn er wartete auf die Stadt, welche feste Grundlagen hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Abraham zog aus Ur in Chaldea. Er machte sich auf den Weg, er wusste nicht, wohin kommt. Er kam in das verheißene Land, was Gott ihm auf dieser Erde verheißen hat, nämlich Kanaan, Israel, das irdische Israel. Und er lebte dort. Aber er wartete auf etwas anderes. Er wartete auf die himmlische Stadt, welche Gott gebaut hat und die feste Grundlagen hat. Vers 13 nochmal. Diese Abraham und seine Nachfahren waren Gäste ohne Bürgerrechte und Fremdlinge auf der Erde. Und diese Aussage findest du oft im Neuen Testament bis hin zu Petrus. Er sagt, wir sind Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Wir sind Durchreisende, wir sind Gastarbeiter hier. Unsere Heimat ist nicht hier auf dieser Erde. Gäste und Fremdlinge. Und dann sagt er im Vers 16, nun aber trachteten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das heißt, geh in das rein, was Gott für dich bereitet hat auf der Erde. Aber der Fokus muss immer zuerst auf die himmlische Stadt gerichtet sein. Wie Abraham und die Nachfahren von ihm. Sie warteten auf die Stadt, nicht auf das irdische Jerusalem, das sie dann auch später hatten, und das irdische Land, sondern sie warteten auf die Stadt, die feste Grundlagen hat, die deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, das himmlische Jerusalem. Und auch die weiteren Nachfahren von ihm, obwohl sie im verheißenen Land wohnten, haben sie empfunden, wir sind Gäste und Fremdlinge, und sie trachteten nach dem Besseren, nach dem himmlischen Vaterland. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Warum ist das so wichtig? Das heißt, wenn wir immer zuerst diese himmlische Sichtweise haben auf das himmlische Jerusalem, die Stadt, die Gott uns bereitet hat, dass unser verheißenes Land im Himmel ist und nicht auf der Erde. Auf der Erde haben wir einen Dienstauftrag, aber unser verheißenes Land ist im Himmel. Johannes 14, 2 und 3. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn ich fertig bin, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir werden dort sein, wo Jesus ist. Dort ist unser verheißenes Land. Im Haus des Vaters. Dort ist eine Wohnung für dich bereitet. Dort ist dein und mein verheißenes Land. Und auf diesem Weg sind wir. Und das brauchen wir ständig in unserem, genauso in unserer inneren Sichtweise, wie Jesus schauen und unsere himmlische Heimat. Lasst uns lernen von Abraham und den Vätern Israels. Sie trachteten nach dieser Stadt, obwohl sie im verheißenen Land Israel wohnten. So, und was bewirkt es in uns? Wenn wir auf diese himmlische Stadt schauen, werden wir mit Freude erfüllt, mit Vorfreude auf diese himmlische Herrlichkeit, zu der wir berufen sind. Und dann sehen wir alle Widerstände, alle Riesen, alle Hindernisse, die sich in diesem irdischen Leben auf dem Weg immer wieder aufbauen, denn unser Leben als Christ ist gekennzeichnet schon von Hindernissen und von Schwierigkeiten, und ohne Verfolgung, sagt Paulus, wird keiner ins Reich der Himmel kommen. Wir schauen dann diese Dinge vor uns, aber wir lassen uns nicht einschüchtern und ermutigen, weil wir schauen da hoch. Unsere Heimat ist da. Wir empfangen unsere Freude von der Sicht dass wir eine Heimat in den Himmeln haben, dass Gott uns eine Stätte bereitet, Jesus eine Wohnung für uns und dass wir dort zu Hause sind. Und da sehen wir alle Widerstände hier auf dieser Erde in einem anderen Licht. Amen. Du, ihr Lieben, es sind so viele Christen, geistliche Leiter, entmutigt, weil sie denken, hier ist meine Berufung, jetzt kommen die Widerstände und dann geht es dann und dann. Und Burnout. Die Widerstände gibt es auf dieser Erde. Es ist ein geistlicher Kampf. Aber lasst uns die Ermutigung von oben holen, von dieser Sichtweise auf den Himmel. Dort ist unser Zuhause. Amen. Ihr Lieben, selbst Jesus hat es so gemacht. Hebräer 12, der zweite Teil von Vers 2. Er hat der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldet, dabei die Schande für nichts geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch, solchen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Selbst Jesus, als er auf dem Weg ans Kreuz war, hat all diese Leiden erduldet. Warum? Weil er an seinem Herzen eine Vorfreude hatte, um der vor ihm liegenden Freude willen, hat er das Kreuz erduldet. Er hatte Freude. Sagt er, wenn ich da durch bin, durch diese Widerstände, durch das Kreuzes, habe ich alles vollbracht und die Freude liegt bei mir bereit, dass ich viele zur Herrlichkeit berufen werde. Du und ich. Jesus war mit Freude erfüllt, Vorfreude. Und so lasst uns auch durch diese Dinge gehen, die auf uns dieser Erde hier und da noch geschehen. Und dass unsere Herzen mit Freude gefüllt sind und nicht entmutigen lassen. Und wenn wir diese Sichtweise auf Jesus haben und auf die himmlische Heimat, dann haben wir ein klares Bekenntnis des Glaubens. Weil wir ermutigt sind von dem, der ewig lebt. Weil wir in das Unsichtbare sehen und dann ins Sichtbare hinein ein klares Bekenntnis ablegen. Wie ich glaube, so rede ich auch. Und durch dieses Bekenntnis, Offenbarung 12, 11, werden wir Satan überwinden. Das Blut des Lammes, Wort unseres Zeugnis. Dann legen wir ein Bekenntnis des Glaubens ab. Dann sprechen wir davon, dass Gott auch in unserem Land noch etwas bewirkt, dass Gott einen Plan hat mit dieser Nation, dass Gott durchkommen wird, auch hier in dieser Stadt, in dieser Region, dass er noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit führen wird. Dann lasst uns mit Glauben diese Dinge aussprechen, mit Glauben diese Dinge proklamieren, auch wenn momentan sich die Mauern der Karaniter hochfahren und die Nephilim dahinter ihre Waffen ausstrecken. Lasst uns auf Jesus schauen, auf die himmlische Heimat, was ist es wert, hier auf dieser Erde den Kampf zu führen. Amen. Lass uns ein klares Bekenntnis des Glaubens ablegen. Wie ich glaube, so rede ich auch. Und wir brauchen alle Zeit eine frische Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus durch den Heiligen Geist. Geistliches Wachstum. Geistliche Unterscheidung. Und dieser andere Geist zeigt sich in dem, was wir bekennen. Und führe ganz entschieden den Kampf gegen Einschüchterung und Unglauben in deinem Leben. Gegen Furcht, Einschüchterung und Unglauben. Wenn du sowas merkst, dann erkenne, das ist ein Todfeind deines Glaubens. Weise das sofort raus. Ihr Lieben, wir können nicht von dem leben, was wir vor Jahren mit Jesus erlebt haben. Die Zeugnisse sind gut, die sollten wir am Herzen bewahren. Aber wir können nicht sagen, okay, ich hatte meine letzte Berührung mit Jesus, meine enge Gemeinschaft mit ihm vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Erleben, das ist viel zu weit weg. Wenn du sagst, ich hatte meine letzte echte Begegnung mit Jesus gestern, das ist gut. Geistliche Reife kommt aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Wort, mit ihm und seinem Wort. Amen. Und davon leben wir. Alle Zeit frisch. Seine Güte ist neu in jedem Morgen. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Er gießt seinen Segen täglich aus. Wir müssen bloß das Herz öffnen. Amen. Sagen, hier, Herr, bin ich, füll mich neu. Ich bin ausgetrocknet, mein Glauben ist irgendwo angelangt. Ich habe Furcht, wie es weitergeht. Kannst du ehrlich vor ihm bekennen und sagen, Herr, füll mich neu. Amen. Alle Zeit frisch. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, Herr, der über allem anderen steht. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass du in uns lebst, Geist Gottes. Öffne uns die Herzensaugen. Überführe uns von der Sünde des Unglaubens und der Furcht. Lass uns Jesus erkennen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns unsere himmlische Heimat erkennen und gib uns diese Vorfreude ins Herz. Und gib uns die Gnade, dass unsere Lippen keine Unsinn reden, sondern Worte des Glaubens und der Gnade. Amen.